Ich möchte jetzt mit dir teilen, welche ich als eine der wichtigsten Informationseinheit betrachte, die ich jemals in einem spirituellen Kontext erhalten habe. Und zwar ist sie so wichtig, diese Botschaft, die ich mit dir teilen werde, so wichtig, dass jede der großen Religionen auf der Erde sich in diesem Punkt einig sind. Es gibt eine Menge Konflikt und Gegensätze in den großen Weltreligionen. Wir wissen, dass du im Kleingedruckten, wenn du dir das Kleingedruckte durchliest, siehst du, dass sich nahezu alle Weltreligionen untereinander nicht einig sind. Doch hier kommt ein Punkt, dem nicht eine Religion nicht zustimmt. Das heißt, dass jede große Religion hier auf der Erde das lehrt, was ich jetzt mit dir teilen werde. Es ist ebenso eine grundlegende Lehre aus Gesprächen mit Gott, also lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen. Lasst uns das wirklich sehr genau untersuchen, denn das ist nicht unwichtig, es ist nicht unbedeutend. Dein Verständnis dessen, was ich jetzt mit dir teilen werde und die Art und Weise, wie du es verinnerlichst, könnte sich auf die Erfahrung für den Rest deines Lebens auswirken und dies gestalten. Okay? Hier kommt die Botschaft. Der Tod existiert nicht. Also, jede große Religion sagt genau das Gleiche. Tod existiert nicht. Jede Religion spricht von einem Leben danach, einem Leben nach dem Tod. Jede große Religion spricht von diesem Teil in uns, der manche Religionen als Geist und Seele bezeichnen. Und die meisten großen Weltreligionen lernen uns, dass, wenn der Körper stirbt, das, was man Tod nennt, dass, wenn der Körper stirbt, die Seele weiterhin stehen bleibt. Und nicht nur für einen kurzen Augenblick, nicht nur für eine kurze Zeitspanne. Denn tatsächlich lernen die meisten Religionen, dass die Seele für immer existiert. Ewig, ohne Ende. Also ist die Frage in den Lehren der meisten Weltreligionen nicht, ob das Leben für immer weitergeht, sondern wie. Auf welche Art und Weise? Wie die Qualität dieses Lebens ist? Ist es ein gutes Leben, das für immer weitergeht? Oder ist es nicht so ein gutes Leben? Oder um es in theologischen Begriffen auszudrücken, sind wir im Paradies oder im Himmel und leben in Glückseligkeit? Oder sind wir an diesem anderen Ort, Hades oder Hölle, und leben in Elend, Leid und ewigen Schrecken? Oder befinden wir uns, wie manche Religionen behaupten, an einem dritten Platz, zumindest für eine Weile, was manche Religionen einen Zwischenzustand nennen, in einer Art Schwebe zwischen Himmel und Hölle, eine Art Vorort dieser zwei anderen Orte des Lebens danach. Ich möchte mich nicht darüber lustig machen, ich versuche nur mein Bestmögliches, dir zu erklären, dass dies die Lehren einiger der größten Weltreligionen sind. Und ich war die meiste Zeit meines Lebens erstaunt über diese ganzen Vorstellungen vom Tod, genau wie viele Menschen. Ich habe nicht viele Menschen getroffen, ein paar, aber nicht viele, die nicht beeindruckend oder zumindest auf irgendeine Weise interessiert daran waren, was man die Erfahrung des Todes nennt. Wir stellen Fragen wie, warum gibt es den Tod überhaupt? Warum können wir nicht für immer leben? Oder was geschieht nach dem Tod? Und was ist wahr in Bezug darauf? Und ich war einer dieser Menschen, der sich darüber gewundert hat, für eine sehr lange Zeit, oder besser gesagt, die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens. Und als ich schließlich meine Gespräche mit Gott hatte, habe ich gefragt. Ich habe Gott einfach gefragt und gab mir eine Auswahl von Antworten, eine lange Liste an Antworten, so lange, dass es ein ganzes Buch erschaffen hat. Und es ist ein Buch, das ich dir wirklich empfehle zu lesen. Ich möchte dir vorschlagen und empfehlen, dass du es liest, wenn du Interesse an diesem Thema Tod und was danach passiert hast. Wenn du dasselbe Interesse hast, welches ich in meinem Leben hatte. Das Buch heißt Zuhause in Gott über das Leben nach dem Tode. Ja? Nochmal den Titel? Zuhause in Gott über das Leben nach dem Tode. Und es hilft dabei, die neue Theologie aus Gesprächen mit Gott zu erweitern, erforschen und zu erklären. Und die Unterschiede zwischen dem, was Gespräche mit Gott mit uns teilt und dem, was uns durch die meisten großen Weltreligionen beigebracht wurde. Ich habe meine Nachforschung, meine eigenen persönlichen Untersuchungen damit begonnen, indem ich Gott einfach gefragt habe, was ist Tod? Was ist eigentlich Tod? Und Gott sagte etwas zu mir, das ich noch nie aus irgendeiner Quelle meines Lebens zuvor gehört hatte. Es war eine wirklich sehr interessante Antwort. Und hier ist das, was Gott sagte. Er sagte, Neil, der Tod ist nahezu ein Prozess der Wiedererkennung. Hast du das jemals zuvor gehört? Ich fand es beeindruckend, so eine Antwort zu hören. Tod ist ein Prozess der Wiedererkennung. Es ist ein Vorgang, in dem wir unsere Identität verändern, von dem, was wir gedacht haben, dass wir es sind oder als dass wir uns verstanden haben, so wie sich die meisten Menschen sehen, zu dem, was wir tatsächlich sind, zu unserer wahren Identität. Die meisten Menschen leben eingehüllt in einer falsch verstandenen Identität. Spirituelle Meister erfahren das nicht. Sie erfahren den Tod nicht als Prozess der Wiedererkennung. Sie erfahren den Tod als Bestätigung dessen, was sie schon immer verstanden und gewusst haben, was sie selber sind. Doch Menschen, die auf dieser Ebene der Meisterschaft innerhalb des physischen Körpers leben, sind bisher sehr selten auf diesem Planeten. Vielleicht mag das in sehr stark entwickelten Kulturen irgendwo im Universum nicht zutreffen, doch hier auf der Erde sind es eher sehr wenige. Vielleicht ist das einer aus einer Million, der ein spiritueller Meister ist, der auf so einer Ebene des Verständnisses lebt, dem das wirklich sehr klar ist, dass er nicht sein Körper ist und nicht sein Verstand ist. Dass es da eine ewige Seele gibt, die für immer lebt. Also für ihn ist der Tod kein Prozess des Wiedererkennens, sondern vielmehr ein Prozess der Bestätigung. Eine Bestätigung dessen, was für ihn immer wahr war. Doch für die meisten von uns, und für mich ist das sicherlich ein Vorgang des Wiedererkennens, vielleicht habe ich ein intellektuelles Verständnis dessen, eine Erkenntnis in meinem Verstand, dass ich eine Seele bin, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ich den kompletten Ausdruck dessen zeige, solange ich in meiner physischen Form bin. Die Vorstellung, dass das Leben auf ewig weitergeht, ist nicht nur allein auf Religion begrenzt. Viele der gemeinsamen Kulturen hatten, lange bevor Religionen begründet wurden, einen gemeinsamen Glauben, dass die Persönlichkeit irgendwie und in gewisser Weise intakt bleibt nach dem Leben und auf eine mysteriöse Weise aus unbekannten und dennoch unbestrittenen Gründen weiterhin besteht. Also wir haben bei archäologischen Untersuchungen der Menschheitsgeschichte herausgefunden, lange bevor organisierte Religionen auftraten, haben wir Gräber und Altäre und Beweise gefunden, Beweisstücke für die Denkweise in diesen Kulturen, dass die Personen, die aus dem physischen Leben geschieden ist, weiterlebt und für immer sein wird. Menschen haben sogar Geschenke gebracht, Blumen und andere Geschenke, Opfergaben, könnte man sagen, zu denen, die gegangen sind und haben es auf die Gräber und Grabstätten und Denkmäler gelegt, die an ihren Übergang erinnern sollen. Nochmal, das war lange vor organisierten Religionen. Also sehen wir, dass irgendwie diese Idee, dass das Leben nicht endet, wenn das Physische endet, schon für eine sehr lange Zeit da gewesen ist. Wie kann das wahr sein? Wie kann das möglich sein? Wieso ist das so fest in der menschlichen Erfahrung verankert? Es ist sogar wie eine Art zelluläres Verständnis auf der Ebene menschlicher Zellen, schon lange bevor uns Religionen davor berichtet haben. Ich vermute, dass der Grund, warum wir das auf einer so tiefen Ebene verstehen, sogar noch bevor es uns von Religion gelehrt wurde, ist, wie die Zellen des Menschen alles erfassen. Das heißt, wir wissen auf zellulärer Ebene alles, was wir irgendwie wissen müssen über alles. Und ich denke, es ist deshalb instinktiv für uns, weil wir uns bewusst darüber sind, dass das Leben nicht endet, wenn das Physische endet. Doch die wirkliche Frage ist doch, ob das wahr ist, da es immer noch einige Menschen gibt, die glauben, dass es nicht wahr ist, dass es vielleicht Wunschdenken ist. Sie denken, das ist nur etwas, das ist, dass wir hoffen, dass das Leben weitergeht. Und vielleicht ist das der Grund, warum es ein Teil unserer Kultur ist, sogar noch vor Religion. Vielleicht Weil wir Menschen, wenn das Ende des Lebens kommt, nicht wollen, dass Menschen von uns gehen. Und wir wollen nicht wahrhaben, dass sie nicht länger existieren. Also, vielleicht ist es einfach nur Wunschdenken. Also, mir wurde in Gesprächen mit Gott gesagt, dass es kein Wunschdenken ist, dass das Leben tatsächlich immer weitergeht, für immer. Und an diesem Punkt liegen sogar die Religionen richtig. Was nach dem Tod geschieht, ist vielleicht nicht das Gleiche, was einige Religionen lehren. Doch die Tatsache, dass das Leben für immer weitergeht, ist tatsächlich eine zutreffende Sache. Also, wenn es wahr ist, warum geht das Leben weiter? Und das ist die Frage. Oder vielleicht ist die noch größere Frage, warum wir hier sind. Wenn das Leben der Seele ewig ist, warum haben wir uns dann die Zeit genommen, wenn ich es so ausdrücken darf, physisch zu werden und eine bestimmte Zeit in der physischen Welt zu sein? Vielmehr als unser Leben in der Spiritualität für immer und ewig zu verbringen. Und eine weitere Frage, die hochkommt, ist, haben wir nur ein Leben in der physischen Welt? Oder kommen wir mehrmals einmal in die physische Welt zurück? Es gibt sehr viele Glaubenssysteme, die sagen, ja, natürlich. Und wir alle kennen auch das Wort dafür, Reinkarnation. Und es gibt eine Menge Menschen, Millionen von Menschen, die an das Konzept von Reinkarnation glauben, das davon ausgeht, dass wir mehr als einmal in die physische Welt zurückkehren. Gespräche mit Gott lehrt uns ebenfalls, dass das wahr ist. Dass wir nicht nur einmal in die physische Welt zurückkehren, sondern tatsächlich unzählige Male. Viele, 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 viele Male, wahrscheinlich tausende Male, vielleicht millionenfach, tatsächlich endlose Male. Und so lernen wir aus Gesprächen mit Gott, dass das Leben tatsächlich unendlich ist und dass es ein Prozess ist, der sich vom Physischen zum Nicht-Physischen vollzieht oder was wir das Spirituelle nennen, wieder zum Physischen, zum Metaphysischen, zum Physischen, zum Metaphysischen und immer endlos so weiter. Für immer und ewig und immer weiter. Und nochmal, können wir an diese Frage herantreten, dass wenn das wahr ist, warum? Was ist der Grund? Was ist der Zweck dessen? Gespräche mit Gott erklärt den Zweck davon sehr klar, innerhalb der neunteiligen Serie von Gespräche mit Gott. Ich gebe dir hier eine sehr verkürzte Antwort davon. Der Grund für die Vor- und Zurückbewegung vom Physischen zum Metaphysischen, vom Spirituellen zum Nicht-Spirituellen, ist uns die Gelegenheit zu geben, dass wir uns vom Reich des Absoluten in den Raum des Relativen begeben können, um zu erfahren und auszudrücken, was wir wissen müssen, um uns selbst zu verstehen. Im Bereich des Absoluten verstehen und wissen wir vollständig, wer wir sind, was es ist, was wahr ist und was ist. Doch wir können es nicht erfahren, denn das Absolute beinhaltet alles. Du kannst es also nicht wissen, wie Eiscreme schmeckt, wenn du niemals etwas anderes gekostet hast. Ich meine, stell dir vor, dass alles, was du in deinem Leben hattest, Vanilleeis ist. Und ich meine nichts anderes, kein Schokoladeneis, kein Erdbeereis und überhaupt kein anderes Essen überhaupt. Keine Kartoffeln, kein Fleisch, kein Gemüse, kein gar nichts. Alles, was du dein Leben lang gegessen hast, ist Vanilleeis. Und wenn ich jemand fragen würde, wie das schmeckt, dann wärst du nicht in der Lage zu beschreiben, denn es ist alles, was ist. Und so ist es übrigens im Raum des Absoluten. Die Dinge sind das, was sie absolut sind. Es ist schön, das zu wissen. Es ist schön, dass ich weiß, dass ich Liebe bin und dass ich nichts anderes als Liebe bin und Gott auch nichts anderes als Liebe ist und dass alles hier und alles jetzt ist. Doch wenn ich nichts habe, womit ich es vergleichen kann, und dann habe ich auch keine Erfahrung davon, sondern lediglich ein Wissen, doch Wissen und Erfahrung sind nicht dasselbe. Lass mich dir ein Beispiel geben, damit du es besser verstehst. Als wir jung waren, in unserer frühen Jugendzeit, vielleicht 13, 14 oder 15, fingen wir an zu verstehen, dass es da irgendetwas gibt, das Sexualität genannt wird. Irgendwo zwischen 10 und 14 beginnen wir eine Vorstellung davon zu entwickeln, dass es da etwas gibt, was Sexualität genannt wird. Wir kommen damit auf viele Wege in Kontakt und die meisten jungen Menschen lernen darüber etwas, bevor sie es erfahren. Also, sie wissen darüber Bescheid, aber sie haben es nicht erfahren. Ich verwende dieses Beispiel, weil es so aufregend ist und sich jeder etwas darunter vorstellen kann. Erinnere dich an eine Zeit, wo du etwas über Spiritualität wusstest, aber es niemals erfahren hattest. Erinnere dich an die Zeit, wo du etwas über Sexualität wusstest, aber es noch nicht erfahren hast. Was wolltest du am allermeisten? Natürlich, es erfahren. Du konntest es kaum erwarten, es zu erfahren. Und das erste Mal, als du die Erfahrung hast, wolltest du noch mehr und mehr und mehr davon. Und genauso ist es mit Spiritualität auch. Also im Bereich des Absoluten wissen wir alles darüber. Wir haben all die Bücher gelesen, wir haben alle Bilder gesehen, doch jetzt wollen wir es erfahren. Doch du kannst es nicht erfahren, wenn es dann nichts anderes als das Absolute gibt. Deshalb gehen wir in den Bereich des Relativen oder das, was wir das Physische nennen, wo alles in Relation zu anderen Dingen existiert, wo es männlich und weiblich gibt, wo es oben und unten, links und rechts, hier und dort, davor und danach, groß und klein, schnell und langsam, dunkel und hell, gut und böse, heiß und kalt, alle sich gegenüberstehenden Dinge im Leben, die es uns ermöglichen zu erfahren, was wir in unserem Bewusstsein verstanden haben, um Konzepte in Erfahrung zu verwandeln. Wir gelangen vom Bereich des Physischen in den Bereich des Relativen. Oder wenn du willst, vom Metaphysischen ins Physische. Zurück zum Metaphysischen, zurück ins Physische. Und das ist der Zweck des ewigen Prozesses. Aber warum ist das so? Weil es alles das ist, was ich Gott nenne, der sich selbst erfährt durch Erfahrungen. Gottes größtes Verlangen ist es, sich selbst kennenzulernen auf Erfahrungsebene. Nicht nur einfach durch Konzepte, sondern auf Erfahrungsebene. Und deshalb, um es in theologischen Begriffen auszudrücken, hat Gott das Leben erschaffen. Und Gott hat übrigens nicht nur auf diesem Planeten Leben erschaffen, sondern im ganzen Kosmos, überall im Universum. Wir wissen mittlerweile, dass wir in einem Universum von Universen leben. Wir dachten, wir leben nur in einem Universum, doch wir leben in einem Multiversum. Das heißt, wir leben in einem Universum von Universen. Das haben wir jetzt von Kosmologen und Astronomen gelernt. Und so sehen wir, dass der Zweck des Lebens ist, es zuzulassen, dass der, der das Leben erschaffen hat, das Leben ist, der das Leben erfährt, um es zu erfahren durch die Verkörperung seiner selbst. Und während dieses Prozesses unterrichtet sich das Leben selbst über das Leben, durch die Eventualitäten des Lebens an sich. Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Vorgang, ein außergewöhnliches Erlebnis. Doch das ist die Antwort auf die Frage, warum das Leben ewig weitergeht. Also, ist das Leben eine Schule? Mir wurde gesagt, dass die Antwort nein ist. Wir kommen nicht zurück in die physische Welt und zurück in die geistige und zurück in die physische und wieder zurück in die spirituelle, um etwas zu lernen. Leben ist keine Schule. Gespräche mit Gott erklärt uns, dass das Leben ein Prozess ist, durch den wir uns erinnern und dadurch eine Möglichkeit haben, erneut auszudrücken und zu erweitern, wer wir wirklich sind. Also ist das Leben ein Prozess der Erinnerung, Entwicklung und Erweiterung, sodass wir mehr und mehr und mehr und mehr erfahren können über die Totalität dessen, wer wir wirklich sind. Und hier kommt eine wichtige Frage. Gibt es da irgendeine Beziehung zwischen dem, was in unserem physischen Leben und dem, was in unserem spirituellen Leben passiert? Also ist da eine Beziehung zwischen dem, was jetzt geschieht und dem, was danach geschieht? Das ist eine Frage, die jede Religion, jede organisierte Religion auf diesem Planeten glaubt, beantwortet zu haben. Und die meisten der Religionen behaupten, ja. Ja, da gibt es eine Beziehung. Was du hier im Bereich des Physischen tust, hat einen Einfluss und eine Wirkung darauf, was du hier erfährst, wenn du zurück in den Bereich des Spirituellen kehrst. Und dort begegnen wir der ganzen Idee von Himmel und Hölle, Belohnung und Bestrafung. Also stellten wir uns hier eine Frage, die sich um das ganze Thema des Todes dreht. Und diese Frage hat aus dem Tod nicht nur ein Mysterium gemacht, sondern eine angstvolle Sache für sehr, sehr viele Menschen. Denn viele, viele Menschen auf der Erde haben Angst, dass sie nicht auf die richtige Art und Weise gelebt hätten. Sie denken, sie haben nicht alles getan, was sie hätten tun sollen oder von dem sie angenommen haben, dass sie es tun sollen. Doch aus welchem Grund auch immer, können sie, wenn sie sterben, nicht zu Gott in den Himmel zurückkehren und sind stattdessen verurteilt zu ewiger Verdammung. Nicht nur für eine kurze Zeit, wie ich es vorhin erwähnte, nicht nur für ein bisschen zwischendurch, sondern bis in alle Ewigkeit. Ewige Verdammung. Einige Religionen auf der Erde lehren das Konzept, vermutlich um uns zu erschrecken und zu verängstigen, damit wir uns so verhalten wie diese Religionen, die diese Angst verbreiten wollen, dass wir uns verhalten, um somit einem dominierenden und fordernden Gott zu gefallen. Das erfordert, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, damit wir die Erlaubnis haben, in den Himmel zurückzukehren. Ich lasse die Entscheidung bei dir, ob das wahr ist. Ich sitze hier nicht, um dir zu sagen, dass das nicht wahr für dich sein sollte. Wenn du glaubst, dass es für dich wahr ist, dann nimm es an und lebe dein Leben entsprechend. Gespräche mit Gott hat mir sehr klar gemacht, dass das nicht wahr ist. Als ich vor ein paar Jahren von einem nationalen Fernsehsender in den USA gefragt wurde, was Gottes Botschaft für die Welt ist, sagte ein Moderator zu mir: Neil, du behauptest, eine Unterhaltung mit Gott gehabt zu haben? Wenn du wirklich eine Unterhaltung mit Gott hattest, was ist Gottes Botschaft an die Welt? Und er stellte die Frage, als noch 30 Sekunden Sendezeit übrig waren. Sie geben dir nicht 1,5 Stunden, um eine Frage diesen Ausmaßes zu beantworten. Er sagte: Neil, wir haben noch 30 Sekunden, könntest du bitte einen Satz geben? Und ich habe einen Moment darüber nachgedacht, nur einen kurzen Augenblick, und dachte mir: Was kann ich dem Mann in nur 30 Sekunden sagen, angesichts dieser Frage? Was ist Gottes Botschaft an die Welt? Und die Antwort kam genauso schnell zu mir. Ich sagte: Weißt du was? Ich kann es sogar in weniger als einem Satz sagen. Ich sage es dir in 5 Wörtern, zumindest 5 Wörter im Englischen. Und er sagte: Okay, hier ist Gottes Botschaft an die Welt in 5 Worten. Neil? Und ich habe ihm diese 5 Wörter gesagt. Hier ist Gottes Botschaft an die Welt in 5 Wörtern. Ihr habt mich alle falsch verstanden. Ihr habt mich alle falsch verstanden. Ich benötige nichts von euch. Ich verlange nichts von euch. Ich fordere nichts von euch. Es gibt kein Urteil. Es gibt keine Verdammung. Und es gibt keine Bestrafung. Es gibt keine ewige Verdammung. Leute, ihr habt mich alle falsch verstanden. Kann das wahr sein? Kann es wirklich wahr sein, dass es da einen Gott gibt und dass das Leben ewig ist? Dass das Leben immer weitergeht, aber da keine Verdammung ist? Es gibt kein Urteil, keine Bestrafung. Es geht einfach weiter. Ohne dies alles? Und die neue Theologie in Gesprächen mit Gott sagt: Ja, das sind gute Neuigkeiten. Ich meine wirklich gute Neuigkeiten. Gespräche mit Gott stimmt dahingehend mit den Weltreligionen überein, dass Tod nicht existiert. Doch es stimmt nicht mit den Religionen überein, die uns erzählen, dass da Verurteilung, Verdammung und ewige Bestrafung gibt. Was Gespräche mit Gott sagt, ist, dass der Tod einfach ein Prozess des Wiedererkennens ist, in dem du wieder erlangst und wieder erfährst, wer du wirklich bist, wo du deine wahre Identität wiedererkennst, wo du dir bewusst wirst und wirklich völlig bewusst, total bewusst von allem, wer und was Gott ist, warum du im Raum des Physischen bist, was der Zweck des Ewigen ist, sowohl im Physischen als auch im Metaphysischen, und wie du diese ewige Erfahrung machen kannst, in einer Art und Weise, mit der du den Auftrag deiner Seele leisten und vollbringen kannst. Wenn Gott uns bestrafen würde, dann würde er sich selber bestrafen. Denn es gibt nichts anderes außer Gott. Das ist der zweite Teil dieser neuen Theologie aus Gespräche mit Gott. Natürlich weißt du, dass die Kosmologie nur eins beinhaltet, dass es da nur das eine gibt. Alle Dinge sind Teil des einen. Was ist, dass nur das eine ist, das wir Gott nennen? Oder, wenn du es in anderen Worten ausdrücken willst, die wesenhafte Essenz, die reine Energie, das, was ist, oder um es einfach zu sagen, Leben. Das Leben an sich ist das, was Gott ist. Und alle von uns sind Teil des Lebens. Alle von uns sind Teil dessen, was Gott ist. Jeder von uns ist wie eine Welle im Ozean, sind wie ein Ausdruck des Ozeans, doch in keiner Weise von ihm getrennt. Nichts anderes als der Ozean. Wir sind einfach ein einzigartiger Ausdruck des Ozeans, doch niemals von ihm getrennt. Und das ist die Wahrheit unseres Seins, wenn wir das glauben, was Gespräche mit Gott sagt. Es gibt keine Trennung. Und deshalb, wenn Gott uns bestrafen würde, mit ewiger Verdammung und ewigen Qualen, dann würde sich Gott selbst bestrafen und deshalb selbst ewige Verdammung und Qualen erleiden. Und das macht wirklich keinen Sinn, weil es keinen Sinn für Gott macht, dies zu tun, weil das wahr ist. Dann macht es wirklich keinen Sinn, dass Religionen keine Wahl haben, unsere Einheit mit Gott zu leugnen. Verstehst du? Verstehst du, wenn du die Vorstellung annimmst, dass wir und Gott eins sind, dann die ganze Theologie aller Weltreligionen auseinanderfällt? Es fällt alles auseinander. Und weil wir es nicht verstehen können, dass es wahr ist, dass wir alle eins sind, können wir auch nicht verstehen, warum sich Gott selbst verletzen würde. Sich selbst verletzen, sich selbst richten, sich selbst bestrafen. Und er selbst verdammt in alle Ewigkeit ist, weil er getan hat, was er getan hat. Menschen tun genau dasselbe. Du verstehst das, oder? Ich meine, in unserem Leben machen wir dasselbe mit uns. Wir haben vielleicht früher in unserem Leben etwas getan, worüber wir wirklich nicht sehr glücklich sind, dass wir unglücklich mit uns selbst sind. Ich habe so etwas in meinem Leben getan, worauf ich nicht sehr stolz bin und ich bin nicht sehr glücklich. Und ich habe mich selbst dafür über Jahre verurteilt. Ich meine nicht für 2, 3, 4, 5, 8, 10, ich meine für 35 Jahre. Ich habe früher jemanden in meinem Leben verletzt und ich habe ihn wirklich tief verletzt und es hat mich wirklich sehr traurig gemacht. Doch ich war ein junger Mensch und ich wusste nicht, was ich jetzt weiß. Doch 35 Jahre später sagte diese Person schließlich zu mir, Neil, lass es los. Ich habe es vor 25 Jahren losgelassen. Lass es los. Es ist okay. Ich habe dir vergeben vor über 30 Jahren. Und dieser Mensch gab mir Vergebung, denn ich habe das mit mir in meinem täglichen Leben getan, von dem ich dachte, Gott würde es mit mir nach meinem Tod tun. Ich habe mich auf ewig für meine Fehler bestraft. Für einen Fehler, als ich 22 Jahre alt war. Denkst du, ich bin die einzige Person auf diesem Planeten, die das so getan hat? Ich verspreche dir. Es ist eine weit verbreitete Erfahrung. Und es entstammt aus menschlichen Erfahrungen. Doch wir haben diese Realität um Gott erschaffen, das heißt, Gott macht dasselbe. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, uns selbst zu bestrafen. Gott wird das übernehmen, bis in alle Ewigkeit, weil wir einen Fehler irgendwo in unserem Leben gemacht haben. Wir haben die falsche Kirche gewählt, wir haben die falsche Religion gewählt oder die falsche Entscheidung bezüglich jemand anderem. Es war etwas so Schreckliches, dass Gott es uns nicht vergeben kann. Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, dass Gott, der übrigens der Allliebende, Allmitfühlende, Allverständnisvolle ist, doch wenn wir etwas tun, das Gott nicht mag, dass Gott es nicht einfach vergeben kann, dann haben wir ein großes Problem. Wirklich? Also ich meine, wirklich? Ist das der Gott, an den wir glauben? Denn wenn das der Gott ist, wenn das der Gott ist, an den du glaubst, ja, kein Wunder, dass du Angst hast zu sterben. Da hätte ich auch Angst zu sterben. Wenn ich glauben würde, dass ich zum Tag des jüngsten Gerichts müsste und am Fuß des Thrones von Gott sitzen würde und von ihm gerichtet werden würde für alles, was ich gedacht, getan oder gesagt habe in meinem Leben. Denn ich habe wirklich ein paar schlimme Sachen gemacht. Nach meinem eigenen Ermessen. Ich habe wirklich ein paar unverzeihliche Dinge getan, Dinge, für die ich mir selbst nicht vergeben kann. Wie kann ich erwarten, dass Gott mir vergibt? Also, lass uns unsere Vorstellung über den Tod neu ordnen und über das Leben und über den Zweck des Lebens, dass Gott das physische Leben erschaffen hat, damit wir uns selbst kennenlernen können, damit wir verstehen, wer wir wirklich sind, damit wir unsere Göttlichkeit erfahren und dass wir diese Göttlichkeit ausdrücken, in, als und durch uns. Und wenn wir dann sterben, gehen wir durch einen vierstufigen Prozess. Die erste Ebene des Todes ist, wenn wir bemerken, dass wir nicht unser Körper sind. Ich hatte eine Menge außerkörperliche Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe erfahren, tatsächlich dreimal, dass ich auf meinen Körper herunterschaute und gesehen habe, oh mein Gott, das bin ich nicht. Ich bin das hier, das, was beobachtet, und mein Körper ist dort. Und es sieht aus wie eine Wachsfigur oder ein bisschen wie eine Puppe, die in ihrem Bett liegt. Das ist mir dreimal in meinem Leben passiert, dass ich eine solche außerkörperliche Erfahrung hatte. Viele Menschen haben Erfahrungen wie diese gemacht. Das ist die erste Ebene des Todes. Es ist ein kleiner Tod. Und auf der ersten Ebene des Todes verstehen wir, dass wir nicht unser Körper sind. Wir kommen zu einer Erfahrung dessen. Es ist nicht nur ein Verstehen, nicht nur ein Bewusstsein, es ist tatsächlich eine Erfahrung. Ich bin hier drüben und mein Körper ist dort. Ich bin das nicht. Kommen wir zur zweiten Stufe des Todes, wenn wir realisieren, dass wir nicht unser Verstand sind. Und wir begreifen das, indem wir bemerken, dass dies ein Teil ist, über den wir nachdenken. Ich meine, denk darüber nach. Hattest du jemals diese Erfahrung? Hast du jemals deine eigenen Gedanken beobachtet? Hast du jemals darüber nachgedacht, was du gerade denkst? Hast du jemals zu dir gesagt, tu das nicht, mach sowas nicht? Oder was denkst du, wer da spricht? Wenn du dein Verstand bist, wer spricht dann zu deinem Verstand? Was ist das? Und wenn wir die Erfahrung des Todes machen, dann wird uns sehr, sehr klar, dass der Teil, der zu uns selbst spricht, nicht unser Verstand ist. Es ist etwas Größeres als unser Verstand, das unseren Verstand beobachten und mit ihm sogar interagieren kann. Also die zweite Ebene des Todes ist, dass wir verstehen, dass wir nicht unser Verstand sind. Dann sehen wir, dass wir nicht unser Körper und nicht unser Verstand sind. Wir kommen zur dritten Phase des Todes. Wir erkennen, dass wir auch nicht unsere Seele sind. Wir sind nicht mal die Individuation dessen, was das Einzige ist, was ist. Wir sind nicht mal eine separate, identifizierbare Entität, sondern vielmehr eins mit dem einzigen Geist, der da ist. Und so verzichten wir in der dritten Ebene des Todes auf den Gedanken, dass wir eine Seele sind, die irgendwie anders ist, oder jeder Gedanke an Getrenntheit. Jede flüchtige Idee, dass wir anders sind als der Ozean, geht vorbei und verschwindet aus meiner Realität. Wie eine Welle, die sich eins herausbildet, zurück in den Ozean fließt und sich nicht länger als Welle erfährt, doch sich selbst als das erfährt, was sie ist, ein vollständiger und absoluter Teil des Ozeans selbst. Und so kehren wir zurück in den Ozean des Lebens, um es metaphorisch auszudrücken. In der vierten Ebene des Todes kehren wir zu dem Einen zurück, das ist. Wir kehren zurück zur Einheit. Wir werden wieder eins mit Gott. Ich habe das in meinem Leben erfahren. Ich habe das in einer meiner außerkörperlichen Erfahrungen erfahren. Und ich kann dir von der Glückseligkeit berichten, dies zu erfahren. Nicht nur es einfach intellektuell zu verstehen, nicht nur einfach konzeptionell zu verstehen, doch es zu durchleben. Diese Glückseligkeit ist unbeschreiblich. Und das ist die vierte Phase des Todes. Und wenn wir einmal diese Erfahrung mit allem, was ist, machen, dann haben wir die Möglichkeit, die wunderbare Möglichkeit zu entscheiden, ob wir in dieser Erfahrung bleiben möchten oder ob wir unser Selbst erneut ablösen wollen. Unser Selbst nicht abzutrennen, sondern aufzuteilen. Also wie bei Firmen. Sie haben Abteilungen in Cleveland, eine Abteilung in Hamburg, eine Abteilung in Paris. Doch sie sind immer noch Teil derselben Firma, ja? Sie haben keine verschiedenen Firmen gegründet. So ist das in etwa. Wir entscheiden uns dafür, eine Abteilung von Gott zu sein und unser Selbst erneut aufzuteilen, sodass wir diese Erfahrung individuell machen können. Denn wenn wir mit dem Ganzen verbunden bleiben, dann finden wir unser Selbst am Ort des Absoluten wieder, wo es nichts anderes außer diesem Absoluten gibt. Und wir wollen sie erfahren, die gegensätzlichen Elemente, die es uns ermöglichen, wahrzunehmen und auszudrücken, innerhalb unserer Erfahrung, wer wir wirklich sind. Deshalb entscheiden wir uns, mit der Einheit nicht verschmolzen zu bleiben, Jedoch erscheinen wir aus der Einheit und wir nennen das Spiritual Emergency. Das ist ein kleiner Trick der englischen Sprache. Keine Ahnung, wie man das in deiner Sprache übersetzt, doch das ist, wie wir das sagen im Englischen. Ein Auftauchen geschieht. Und wir lösen unser Selbst erneut und werden ein Teil von der Einheit, die wir Gott nennen. Und dann können wir uns dazu entscheiden, ob wir im Bereich des Spirituellen bleiben oder zurück in das Reich des Physischen kehren wollen. An diesem Punkt in unserem Leben werden wir gefragt, werden wir damit konfrontiert, mit der unser Selbst konfrontierenden Frage, möchtest du hier bleiben, im Reich des Spirituellen, oder möchtest du zurückkehren in den Bereich des Physischen? Das heißt, wir können tatsächlich umkehren, wir können den Tod umkehren. Und wir entscheiden uns manchmal, dies zu tun. Und auf der Erde sieht es so aus, als würde die Person von einem Herzinfarkt wiederkehren oder aus einer Erfahrung des Todes zurückkommen, wo gesagt wird, er ist nicht tot, er ist am Leben. Oder wie der Mann am Strand, der ertrunken ist und plötzlich etwas Blut und Wasser spuckt und er am Leben ist. Menschen kommen immer auf diese Weise zurück ins Leben. Und das ist der Moment, wo sie entscheiden, dass sie jetzt noch nicht fertig sind. Ich habe noch ein bisschen etwas zu tun in dieser Lebensspanne. Und wir haben die Möglichkeit, dies zu tun. Oder noch ein wenig auf der sogenannten anderen Seite zu bleiben. Und vielleicht etwas später zurückzukehren. In den Prozess, den wir Reinkarnation nennen. Und wir kommen in einer anderen Form zurück. Als eine andere Identität. Doch was auch immer für eine Wahl wir treffen, es ist eine gesegnete und unglaubliche Wahl. Denn es ist ein Ausdruck dessen, wer wir wirklich sind. Ein anderer Ausdruck der Göttlichkeit. Also ich bin hier, um mit dir zu teilen, dass es, wie auch immer du darauf schauen möchtest, ein wundervoller, endloser und endlicher Prozess ist. Tod existiert nicht, aber du existierst. Für immer und ewig. Was für ein wundervolles Geschenk eines wundervollen Gottes.